Charlotte war wider Willen begeistert. »Das ist unglaublich. Was kann das Ding noch? Zeig mir was anderes.« »Ich habe da extra was vorbereitet«, erwiderte Hiroshi, sichtlich erfreut, dass ihr sein Spielzeug gefiel. Er legte den Zauberstab weg, tippte wieder ein paar Befehle ein und mit dem üblichen scharrenden Rasseln verwandelte sich der Klotz in, nun, in etwas anderes, in eine seltsame Maschine mit einem Trichter oben und einem stacheligen Anbau an der Seite. »Was wird das?«, wollte Charlotte wissen. »Ein Moment.« Hiroshi kramte in einer Schublade, in einer zweiten, dann fand er endlich, was er gesucht hatte. Einen großen Knäuel roter Wolle. Er ging damit quer über den Zeltboden zu der verwandelten Maschine und warf ihn in den Trichter. Die Maschine erwachte summend zum Leben, knarrte und klackerte und begann zu stricken. »Das ist ja nicht zu fassen«, entfuhr es Charlotte. Das, was da an der Seite zum Vorschein kam, war ein gestrickter Schal, der mit unglaublicher Geschwindigkeit länger und länger wurde. »Ehrlich gesagt ist das ein Programm, das ich nur zu Demonstrationszwecken geschrieben habe«, meinte Hiroshi. »Eigentlich für dich, um ganz genau zu sein. Im sonstigen Ablauf des Experiments wird das nicht gebraucht. Aber es macht sich gut, oder?« »Unbedingt.« Nun wagte es Charlotte auch, sich der klappernden Maschine zu nähern. Sie spähte in den Trichter. Der Wollknäuel war schon so gut wie verbraucht, hüpfte klein und kleiner werdend hin und her. Dann fiel der fertige Schal heraus und die Apparatur kam wieder zum Stillstand. Hiroshi hob den Schal auf und reichte ihn ihr. Als Andenken. Sie befühlte den Schal. Er war weich und flauschig, nahezu vollkommen. Gute Wolle auch. Sie fragte sich, woher Hiroshi sie haben mochte. »Am meisten stolz bin ich darauf, dass das Programm imstande ist, die Wolle selber einzufädeln«, erklärte Hiroshi. »Das Schwierigste war, es den Anfang im Knäuel finden zu lassen. Alle anderen Abläufe sind ehrlich gesagt aus kommerziellen Strickautomaten abgekupfert, nur eben angepasst auf die Möglichkeiten der Pinzer-Elemente.« Charlotte wand den Schal in den Händen, hatte das Gefühl, auf einmal Fieber zu haben. »Was kann es noch?« »Vielleicht das?« meinte Hiroshi und gab neue Befehle ein. Wieder verwandelte sich die Apparatur, schob sich rasselnd tiefer, wurde breiter, streckte so etwas wie ein Greifarm aus. Hiroshi holte ein Stück Holz herbei, einen grob behauenen Aststumpf, den er davor legte. Sofort erwachte der metallene Fortsatz zum Leben. Transporter sausten an ihm entlang, brachten Elemente herbei, die auf das Holz losgingen und Stücke herausschnitten, die von anderen Transportern fortgeschafft wurden. Kurz darauf kippte das verbliebene Holz zur Seite. Der Greifarm positionierte sich neu, dann fielen die Schneidelemente von der anderen Seite über das Holz her. Minutenlang säbelten sie daran herum, bis nichts mehr übrig war. Die Schneidelemente wurden abtransportiert. Ein Element mit einem langen Fühler sauste heran. Es begann, den Ort, an dem das Holzstück gelegen hatte, abzutasten. »Das Prospektorelement«, erklärte Hiroshi. Offenkundig stellte es fest, dass kein Holz mehr übrig war, denn es glitt wieder von dannen, und danach surrte es erst einmal nur eine Weile im Inneren der Apparatur. Schließlich kamen neue Transporter herausgeflitzt und legten Zahnstocher auf den Boden ab, ein neben dem anderen, eine Unmenge davon. »Unglaublich«, gab Charlotte zu. »Falls man Zahnstocher braucht«, schränkte Hiroshi ein. »Das war ein frühes Programm, das wir inzwischen erweitert haben. Der Komplex kann dasselbe jetzt auch mit Metall machen.« »Mit Metall?« wunderte sich Charlotte. »Werden da die Schneiden der Elemente nicht rasch stumpf?« »Ja, aber die Elemente können sich gegenseitig wieder schärfen.« Charlotte erwiderte nichts, vermochte nur zwischen dem Schal in ihren Händen und der bizarren Maschine hin und her zu blicken. Sie hatte das Gefühl, vor einem Abgrund zu stehen. Was ging hier vor sich? Was war das für eine Maschine, die Schals strickte, Aststücke zu Zahnstochern verarbeitete und wahrscheinlich auch Kaffee kochen konnte, wenn es sein musste. Das sah alles lustig aus, aber sie spürte trotzdem, sogar sie, dass das kein Spiel war und dieser Apparat kein Spielzeug. Wenn sie jemals etwas gesehen hatte, das geradezu schreckenerregend viele Möglichkeiten eröffnete, dann war es dieses Ding da. Sie wandte sich ab, um Atem zu holen. Er beobachtete sie, Sie spürte es. Sie drehte den Kopf, blickte ihn an. »Du willst dieses Ding wirklich auf die Welt loslassen?«
»Zunächst nur auf diese Insel«, sagte Hiroshi.
»Und wer garantiert, dass es auf der Insel bleibt?«
»Jedes Element hat eine Sollbruchstelle, die es in Salzwasser zerfallen lässt. Eine künstliche Beschränkung selbstverständlich, die später entfallen kann. Im Moment dient sie aber der allgemeinen Beruhigung.«
»Jedes Element? Auch die, die die Maschine selber herstellt? Ihre Kinder auch?«
»Die auch.«
Er neigte den Kopf. »Abgesehen davon werden wir hier keine Stufe der Komplexität erreichen, die Anlass zur Sorge gebe. Wir bleiben noch lange im Bereich hauptsächlich zentraler Steuerung.« Sie wandte sich wieder dem Komplex zu, der so, wie er dastand, an einen demütig geduckten Hund erinnerte.
»Ich weiß nicht. Irgendwie beunruhigt mich dieser Gedanke.«
»Das ist eine normale Reaktion«, meinte Hiroshi. »Wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wird eine Welt enden und eine neue entstehen. Es wäre unnatürlich, wenn einem das keine Angst machen würde.«
»Und dir? Macht es dir keine Angst?«
»Nein. Ich glaube, dass die neue Welt besser sein wird als die alte.«
Die Werktische bildeten innerhalb des Zeltes ein U. An der Seite, an der keine Tische standen, begannen zwei der Frauen, die Zeltplane zu entfernen. Charlotte sah zu, wie sie sorgfältig nach links und rechts einrollten und mit Schlaufen an den Eckstangen festschnallten. Dann glitt ihr Blick hinaus über die Landschaft. Ihr bot sich ein so unerwartetes Bild, dass sie etliche Male blinzeln musste, ehe sie begriff, was sie sah. Die Insel war eine Müllhalde. Zwischen Palmen lagerten rostige Elektrogeräte, Stahlfässer, Gummireifen. Sanfte Hügel waren mit leeren Konservendosen, Plastikflaschen und Behältnissen von Fertigmenüs bedeckt. Auf einstmals grünen Wiesen häufte sich Dreck und Unrat aller Art. Die Insel, die ein Tropenparadies hätte sein können, war ein Albtraum. Hiroshi trat neben sie.
»Schrecklich, nicht wahr? Das ist das sogenannte Recycling der Industrieländer. Es ist denen zu viel Arbeit, den Restmüll, den sie einsammeln, tatsächlich zu trennen und wiederzuverwerten. Es ist billiger, alles auf Schiffe zu verladen und in die dritte Welt zu transportieren. Und Ländern wie diesem bleibt oft nichts anderes übrig, als Geld damit zu verdienen, dass sie Land zur Verfügung stellen, auf dem man Müll abladen und vergessen kann.«
»Das ist ja entsetzlich«, meinte Charlotte. Sie sah umher, betrachtete die nassen Haare der Leute noch einmal.
»Und da schickst du deine Leute baden?«
Hiroshi deutete nach hinten über seine Schulter.
»Vorne neben der Schiffsanlegestelle ist ein hygienisch einwandfreier Strand. Die Insel ist auch noch nicht ganz voll, sonst würde es noch mehr stinken, als es ohnehin tut.«
Er streckte die Hand aus, wies in die Richtung, in der die seltsame gelbe, blasige Masse lag, die sie vom Hubschrauber aus gesehen hatten.
»Dort drüben, das kommt aus Europa. Die verpacken ihren Restmüll feinsäuberlich in Plastiksäcke.«
»Wie ekelhaft!«
Charlotte fühlte sich auf einmal schmutzig.
»Hättest du dir keine andere Insel aussuchen können?«
Hiroshi schüttelte den Kopf. »Das war Absicht. Schon als ich das erste Mal von dieser Insel erfahren habe, wusste ich, dass ich den Versuch hier durchführen wollte.«
»Warum um alles in der Welt?«
»Aus zwei Gründen. Erstens, weil das dem Komplex die Arbeit, neue Rohstoffe zu finden, enorm erleichtert. Auf diese Weise brauche ich keine so große Anfangskonfiguration, als wenn ich sofort mit echtem Bergbau anfangen müsste. Und zweitens, weil es das Potenzial dieser Technologie zeigt, mit den Missständen der bisherigen Welt aufzuräumen. Weißt du, wie viele Mülldeponien es auf diesem Planeten gibt? Eine unglaubliche Zahl. Eine unglaubliche Menge Müll. Man könnte mühelos die Oberfläche des Mondes damit bedecken. Selbst wenn meine Erfindung zu nichts anderem gut wäre, als dafür, mit dem ganzen alten Müll aufzuräumen, wäre sie schon ein Segen.«
Warum musste sie gerade jetzt an ihr Haus in Belcairn denken, in Schottland, am Rand der Welt, an Gary, mit dem sie einfach nur glücklich sein wollte und es aus irgendeinem Grund nicht mehr war?
Charlotte erschrak. Es kam ihr wie Verrat vor, das zu denken. Hiroshi hantierte schon wieder mit seinem Zauberstab. Er dirigierte den silbernen Klotz Schritt für Schritt aus dem Zelt heraus. Draußen, zwischen dem Zelt und dem Beginn der Müllhalde, hatten sie mit grüner Farbe ein Koordinatensystem auf den blanken Boden gemalt
und ein besonders dickes Kreuz markierte die Stelle, die offenbar seit langem als Startpunkt des Experiments feststand. »Wie liegen wir in der Zeit?« rief Hiroshi. Miroslav blickte auf eine große Uhr, die an einer der Zeltstangen hing und die er ebenfalls um eine Stunde zurückgestellt hatte. »Noch 33 Minuten.« »Und, alles bereit?«
»Alles bereit.«
»Okay«, meinte Hiroshi. »Letzter Check und Startsequenz.« Miroslav griff nach einem Klemmbrett mit einer Checkliste darauf.
»Videoanlage einschalten«, rief er.
»Läuft«,
meldete ein Mann mit besonders ausgeprägten Schlitzaugen.
»Energie?« 100%,
rief eine Frau mit dunkelbraunen Locken, die knapp 40 sein mochte und zweifellos die älteste des ganzen Teams war.
»Ausgangsposition korrekt?«
»Auf den Punkt«, sagte Hiroshi. Und dann stand Miroslav auf, trat auf Charlotte zu und hielt ihr ein kleines schwarzes Kästchen hin, das aussah wie eine Fernbedienung. »Bitte sehr«, meinte er und sah sie mit seinen durch seine dicke Brille riesenhaft vergrößerten Augen an. »Einfach auf den Knopf drücken.« Charlotte schrak zusammen.
»Ich?«
»Bitte«, rief Hiroshi. Musste das sein? Das stand ihr nicht zu. Sie hatte damit doch überhaupt nichts zu tun. Ihr Traum war doch ein ganz anderer gewesen. Aber sie nahm das Gerät. Was blieb ihr anderes übrig? Und sie legte den Finger auf die dicke Taste. Die einzige Taste. Die Taste, mit der alles beginnen sollte. Jemand richtete eine Videokamera auf sie. Sie lächelten alle. Erwartungsvoll. So, als würde Charlotte einen bedeutungsvollen Beitrag leisten, indem sie auf diesen Knopf drückte. Hiroshis Blick fing den ihren ein, als seien sie zwei magnetische Pole, einander ausgeliefert für alle Zeiten. Er lächelte, bittend, stolz. So stolz, dass es wehtat. Als habe er das alles nur für sie inszeniert. Aber wozu hätte er das tun sollen? Es war alles so seltsam. Nicht weiter darüber nachdenken. Charlotte presste den Knopf, und draußen vor dem Zelt begann der Klotz zu rasseln und zu klappern. Also, nun war es geschehen. Wenn damit eine neue Welt ihren Anfang nehmen sollte, dann war es eben so. Sie reichte Miroslav die Fernsteuerung zurück, erwiderte sein Lächeln, so gut sie konnte. Ringsum verließen alle ihre Plätze, gingen hinaus, wollten sehen, was geschah. Charlotte fuhr sich mit beiden Händen übers Gesicht, strich ihre Haare nach hinten und atmete erstmal durch. »Nun denn«, dachte sie, »schauen wir uns an, was wir angerichtet haben.« Als sie zu den anderen trat, die einen weiten Kreis um das bildeten, was aus dem silbern glänzenden Klotz geworden war, traute sie ihren Augen nicht. Charlotte war schon bei dem, was Hiroshi ihr zuvor gezeigt hatte, von der Geschwindigkeit und Eleganz verblüfft gewesen, mit der sich die Elemente bewegten, doch verglichen mit dem Schauspiel, das der Komplex jetzt bot, waren das bloße Fingerübungen gewesen. Kleine Schaustückchen, die die Maschine nebenbei erledigt hatte. Nun aber legte sie mit voller Kraft los. Der Anblick jagte Charlotte eine Gänsehaut über den Rücken. Diese Herde, kaum Handteller großer Roboter umherflitzen zu sehen, wie Ameisen auf Überschall, zu erleben, wie sich die ganze Apparatur in ein krabbelndes, klapperndes, knirschendes, summendes, sich alle paar Sekunden in seiner Gestalt veränderndes Gebilde verwandelt hatte, das auf den Müllberg zukroch, Tentakel ausfuhr und wieder einfuhr, sich ausdehnte und zusammenzog und einen steten Strom irgendwelcher Materialien an sich vorbei und durch sich hindurch bewegte, nahm einem den Atem. Schon häuften sich die ersten kleinen Berge sorgsam zugeschnittener und aussortierter Rohmaterialien hinter der Maschine an. Metalle, Kunststoffe, Holz und so weiter. Waren wirklich so viele Elemente in dem Klotz gewesen? Eine stählern schimmernde Horde wild gewordener Legosteine wuselte da vor ihr herum, mehr als doppelt so viele, als sie vermutet hätte. Die Elemente hatten sich aber noch nicht repliziert, oder? So schnell konnte das nicht gegangen sein. Nein. Jetzt sah sie es, wie sie damit begann, wie kleine Haken und Messer und sonstige Instrumente hier und da den Boden säuberten und glätteten und dann Gussformen hineinschnitten, wie andere Elemente heranhuschten und die Wände dieser Gussformen glatthämmerten, in weichen, fließenden, summenden Bewegungen, wie ein Insektenschwarm, der über die Insel herfiel, ein Schwarm stählerner Heuschrecken, nur dass sie nicht Felder kahl fraßen, sondern Müllhalden. Da floss das erste geschmolzene Metall in eine der Gussformen. Es zischte, Dampf stieg auf und Rauch. Charlotte trat neben Hiroshi, der das Treiben seiner Schöpfung mit verklärtem Lächeln verfolgte. »Die Energie dafür«, sagte sie. »Woher kommt die Energie für das alles?« Sie hatte erwartet, dass er Mühe haben würde, sich aus seiner Verzückung zu lösen, aber so war es nicht. Im Gegenteil. Er schien regelrecht beglückt zu sein, dass sie so weit mitdachte. »Die meisten stellen diese Frage überhaupt nie«, meinte er lächelnd. »Also, im Moment kommt die Energie schlicht und einfach aus einem Generator.« Er deutete auf ein dunkelgrünes, niedriges Zelt neben dem großen Laborzelt, und Charlotte entdeckte ein dünnes Kabel, das zu einem der größeren Elemente des Klotzes lief. Drinnen im Zelt, vorhin, war das noch nicht eingesteckt gewesen. Offenbar besaß der Komplex also auch die Möglichkeit, eine gewisse Menge Energie zu speichern. Das war wieder eine Frage der Ausgangskonfiguration. Energie ist ein zentrales Problem, klar, aber für den Ablauf der Replikation ist es zunächst unerheblich, woher sie kommt. Deswegen haben wir das Metaprogramm so ausgelegt, dass die Energie von einem Generator kommt, bis es mehr als 20 Komplexe sind. Die werden dann beginnen, ein Sonnenkraftwerk zu bauen, das alles weitere speist. Sie musterte ihn, fragte sich einmal mehr, was in diesem seltsamen Mann vorgehen mochte. Wahrscheinlich würde sie ihn niemals ganz verstehen. 20 Komplexe, wiederholte sie. Mal ehrlich, hast du überhaupt vor, die Maschine je wieder abzuschalten? Er lächelte geheimnisvoll. Irgendwann wird das keine Maschine mehr sein, die man abschalten könnte.